Spionagehochburg Österreich. Haben der Verfassungsschützer Aegisto Ott und seine Verbündeten dem russischen Geheimdienst vertrauliche Informationen verraten und so unsere Staatssicherheit und mehrere Menschenleben gefährdet? Das diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und herzlich willkommen. Das sind heute unsere Gäste. Florian Klenk, Chefredakteur des Falter. Andreas Hanger, Fraktionsführer des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses und Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Belina Tschakarowa, geopolitische Strategin. Ursula Stenzel, frühere Stadträtin der FPÖ in Wien. Und Peter Pilz, Herausgeber des Online-Mediums Zack Zack und Gründungsmitglied der Grünen und früherer Parteichef der Liste Pilz. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Vor wenigen Stunden haben sich die Spitzen aller Parteien zu einem internationalen Sicherheitsrat getroffen, um über das Ausmaß und die Konsequenzen der Spionageaffäre zu beraten. Welche Vorwürfe hier konkret im Raum stehen, das hat Martin Kramer für Sie zusammengefasst.
Der österreichische Verfassungsschutz im Visier einer russischen Spionagezelle, die bewusste Gefährdung von Russlandkritikern und die Aushöhlung der österreichischen Staatssicherheit. Ein Spionageskandal, der Österreich laut Expertinnen nicht unerwartet trifft.
Weil die österreichische Politik über Jahre hinweg da wenig Aufmerksamkeit der Sache gewidmet hat, die innere Sicherheit also auch nicht allzu wichtig war.
Im Zentrum der russischen Spionageaffäre steht laut den Ermittlungen der Ex-Staatsschützer Aegisto Ott. Er erhält seine Aufträge teils indirekt vom mutmaßlichen russischen Spion Jan Marschalek über den ehemaligen BVT-Abteilungsleiter Martin Weiß. Ott zapft geheime BVT-Informationen sowie Personendaten aus Polizeidatenbanken ab. Zudem beauftragt er laut einem aktuellen Kurierbericht einen weiteren mittlerweile pensionierten Verfassungsschützer im LVT Wien. Auch er soll illegale Abfragen machen. Aegisto Ott selbst habe zudem drei Handys von Spitzenbeamten des Innenministeriums einem russischen Geheimdienst überlassen. Auch in die Politik pflegt er gute Kontakte, vor allem zum Ex-FPÖ-Parlamentarier Hans-Jörg Jenewein. In einem ihrer Handychats sieht die ÖVP nun den Beweis, dass die FPÖ den Ex-Staatsschützer nach seiner Suspendierung in einem neuen Geheimdienst im Außenministerium installieren wollte.
Der Herr Aegisto Ott hatte in diesem BVD neu eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also auf den Punkt gebracht, der Herr Kickl, die Freiheitliche Partei, setzt einen mutmaßlich russischen Spion in den österreichischen Geheimdienst.
Kickl hat die Sicherheit Österreichs an Russland verraten.
Die FPÖ dementiert und wirft den bisherigen ÖVP-Innenministern vor, nicht besser auf den Staatsschutz aufgepasst zu haben.
Wenn es um Landesverrat geht, wäre der Herr Hanger gut beraten, in seinen eigenen Reihen einmal nachzuschauen.
Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Noch liegt im russischen Spionageskandal jedenfalls vieles im Dunkeln. Genauso wie auf der Suche nach der politischen Verantwortung.
Und wir werden versuchen, heute ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und auch die Frage der politischen Verantwortung uns näher anschauen. Wir haben im Beitrag gerade gesehen, dass im Fokus ganz stark die FPÖ steht. Ich möchte beginnen aber mit der Aussage von Christian Hafenecker, der ja auch die ÖVP in einer Mitverantwortung sieht. Und Herr Pilz, Ihnen gleich die Frage stellen. Sehen Sie hier eine Mitverantwortung der ÖVP?
Ja, und dafür gibt es auch, wir werden in den nächsten Tagen da vieles dazu veröffentlichen auf Zack Zack. Dazu gibt es auch Sachbeweise. Da gibt es interne Unterlagen des Verfassungsschutzes, internationale Unterlagen und Aussagen in geheimen Gremien dieser Republik, über die ich alle verfüge. Ja, das werden wir alles veröffentlichen. Aber man kann es auch abkürzen und eines feststellen, bevor ich auf ein sehr wichtiges Detail komme. Das BVD zur Zeit des Kickl-Sturms auf den Verfassungsschutz, also 28. Februar 2018, war ein weitgehend von der ÖVP dominierter Geheimdienst mit einigen roten und sehr wenigen blauen Einsprengseln. Es war im Grunde das, was wir an der Oberfläche gesehen haben, ein Machtkampf. Herbert Kickl wollte aus einem schwarzen Geheimdienst, der oft missbraucht worden ist, einen freiheitlichen Geheimdienst machen. Aber beide waren in Richtung Russland über lange Zeit offen und ein Riesenleak in Richtung der Putin-Geheimdienste, gerade unter ÖVP-Ministern.
Ich werde auf die BVT-Affäre im Detail noch eingehen. Herr Anger, jetzt tauchen, ich möchte konkret noch bei der Causa von Egisto Ott bleiben, der jetzt verhaftet wurde. Es tauchen seit 2017 immer wieder Vorwürfe gegen Egisto Ott auf. Und zu dieser Zeit, als das erstmals aufgetaucht ist, nämlich 2017 und auch zur Zeit der zweiten Festnahme 2019, war das Innenministerium in ÖVP-Hand. Zunächst war es Wolfgang Sobotka, später dann Karl Nehammer, unser jetziger Kanzler. Können Sie da wirklich jede Verantwortung von sich weisen?
Also jede sicher nicht. Weil natürlich ist schon angesprochen worden, dass hier die ÖVP auch sehr lange Verantwortung getragen hat im Innenministerium und in der Nachbetrachtung, denke ich auch, hätte man vielleicht auch mehr Ressourcen hineingeben können, hätte Dinge anders und besser organisieren können. Aber was ich schon mit aller Entschiedenheit feststellen will, ist Folgendes, nämlich dass die Egisto Ott 2017 unter dem Innenminister Sobotka suspendiert worden ist, eben wegen seiner Russlandnähe. Wegen dem Vorwurf der Russland-Spionage und man hat darauf reagiert. Man hätte vielleicht noch strikter reagieren müssen.
Ist aufgehoben worden?
Ja, ich habe das heute intensiv diskutiert, weil ich mir das sehr interessiert hat. Das ist das Beamtendienstrecht. Ich habe mich noch einmal sehr versichert dahingehend, dass man wirklich im Kabinett vom Minister wollte man Egisto Ott weghaben. Man hat ihn ja dann versetzt vom BVD weg, ja, hin zur Sicherheitsakademie. Aber auch im Nachgang bin ich durchaus selbstkritisch. Würde mir wünschen, dass man dann noch strikter reagiert hätte. Weil sich, was sich momentan auftut, das halte ich wirklich für einen Riesenskandal. Das beschäftigt mich auch persönlich, weil es letztlich um die Sicherheit des Staates, der Republik, der Bürgerinnen und Bürger geht.
Das heißt, Sie übernehmen hier durchaus eine Mitverantwortung und sagen, die ÖVP hätte damals mehr Ressourcen auch reinstecken müssen nach diesem ersten Anfangsverdacht.
Ja, da will ich auch durchaus selbstkritisch sein, aber halte natürlich schon fest, und das hat der Herr Pilz auch gerade angesprochen, der wirkliche Skandal ist natürlich die Razzia dann im BVD. Wir kennen die Geschichte sehr gut, man braucht nur nachlesen, was der Herr Klenk über viele Jahre schon recherchiert hat. Das ist sehr minutiös und sehr genau recherchiert. Diese Razzia war rechtswidrig, das war ein Sturm, der Herr Pilz hat sie gerade auch richtig formuliert. Kickl hat damit den BVD zerstört und ich möchte schon einmal unterstreichen, und was mir wirklich zu denken gibt, ist, dass man dann den Egisto Ott, der schon 2017 mutmaßlich Russland-Spionage gemacht hat, will man dann in einen neuen BVD setzen. Das ist der Skandal schlechthin. Und für mich geht es um zwei Fragen. Wusste das Kickl? Ich meine, dann ist das überhaupt der größte Skandal. Da muss man ja fast davon sprechen, dass Kickl Spionage macht für Russland. Hat das nicht gewusst, dann hat das ein Ministerium nicht im Griff.
Kommen wir auf die BVT-Affäre ein bisschen später zu sprechen. Ich möchte noch Frau Stenzel von Ihnen wissen. Würden Sie unterstreichen, dass zwar die ÖVP vielleicht zu wenig getan hat, dass die Hauptverantwortung insgesamt aber trotzdem bei den Freiheitlichen liegt dafür, dass es die Spionage in diesem Ministerium gegeben hat?
Also erstens einmal glaube ich, kann man es sich nicht so einfach machen. Ja, es ist nicht entweder oder. Es ist Wien immer eine Drehscheibe gewesen für Spionage. Es ist anzunehmen, dass immer wieder versucht wurde, von diversen Geheimdiensten unseren zu infiltrieren. Was die Ausnahme an der Situation ist oder das Besondere an der Situation ist, dass diesmal auch österreichische Sicherheitsinteressen betroffen waren und nicht nur internationale, wo sich ein Geheimdienst gegenüber dem anderen positioniert hat aus globalen internationalen Erwägungen heraus. Das ist an sich das Neue. Im Prinzip halte ich die Aufregung, die Erregung, die Empörung über diesen Skandal, der jetzt Österreich natürlich tangiert. Das hat ja auch der Sicherheitsrat der Nationale heute dazu getagt oder geabend, halte ich für etwas übertrieben. Erstens, weil dieser Geheimdienst seit Jahrzehnten, das wusste man, eher nicht funktioniert hat. Was wir wissen und was ich für den eigentlichen Skandal halte, ist, dass es eines englischen Geheimdienstes bedurft hat, im Verein mit dem National Security Agency, NSA, die sind ja synchron geschaltet, um überhaupt drauf zu kommen, was sich da abspielt, dass es der britische Geheimdienst war, der alles überwacht hat, kontrolliert hat, was im BVT sich abgespielt hat oder nicht abgespielt hat. Auch der Herr Ott war ja nicht immer ein russophiler Mensch. Der Herr Weiß, bei dem glaubt man schon eher, der war aber sehr gut verankert.
Martin Weiß ist noch nicht angesprochen worden.
Was ich sagen möchte ist, ich sehe das natürlich schon, Herr Hanger, im Zusammenhang mit der bevorstehenden Wahl, sowohl Europa- als auch Nationalratswahl. Die FPÖ hat einen gewissen Hype durch Kickl erlebt, jetzt schrammt an der 30%-Marge herum, kann sein, muss nicht sein. Irgendwie muss dieser Höhenflug von der ÖVP gestoppt werden. Und dazu eignet sich natürlich jetzt diese Frontalattacke, die ausgerechnet in einem Ausschuss stattfindet, der völlig anders heißt. Also ich habe mir das nachgelesen.
Frau Schenz, ich unterbreche Sie jetzt, bevor Sie es nachlesen. Sie sagen, das ist jetzt künstlich
der Ausschuss, in dem Sie das zur Sprache bringen, was ich verstehe die ÖVP-Situation, ja. Die will hier mal einen Flock einschlagen. Rot-blauer Machtmissbrauch von 2007 bis 2020. Eigentlich ist das eine Themenverfehlung, die Sie da machen.
Und das andere heißt Kofaku-Ausschuss. Über die Ursachen, weshalb die Chaos groß ist.
Das ist der Ausschuss, nur die Information, gell?
Ja, ich sehe da schon eine gewisse Skurrilität.
Sie finden skurril, dass die Chaos so groß ist, Herr Klenke. Ich frage Sie deshalb gleich, ist es wirklich der Wahlkampf, der diese Causa jetzt an die Oberfläche spült, oder gibt es die Notwendigkeit, darüber zu sprechen? Ist dieses Vergehen hier wirklich ein großes, das sichtbar wird?
Ich würde gerne Frau Stenzel widersprechen. In dem Satz, Wien ist sozusagen immer schon die Agentenstadt gewesen. Was ist der Höhepunkt dieser Affäre? Dass drei unbekannte Männer in die Wohnung von Christo Grosev einbrechen. Das ist wohl der bedeutendste Investigativjournalist der Welt momentan, der den Giftgasanschlag, den gescheiterten, auf Alexei Nawalny aufgedeckt hat. Und die stehen in seiner Wohnung. Und ich möchte mir nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn Herr Grosev in dieser Wohnung zugegen gewesen wäre. Wenn wir wissen, wie Putin mit Journalisten umgeht, die über ihn recherchieren, dann wissen wir, dass das auch für den Herrn Grosev möglicherweise tödlich hätte enden können. Und wir wissen, dass der Herr dass diese Daten, die dort, oder diese Computer, die dort gestohlen wurden, über den Herrn Ott, über den Herrn Weiß, an den Herrn Masalek und weiter an den russischen Geheimdienst gegangen sind. Das heißt, wir haben hier keine Agentenkomödie und kein Kottern ermittelt, sondern wir haben hier eine lebensbedrohliche Situation, wo der Verdacht besteht, dass zwei Spitzenbeamte des ehemaligen Innenministeriums, der Herr Weiß und der Herr Ott, gemeinsam mit dem Herrn Masalek jemanden möglicherweise in Todesgefahr gebracht haben. So, und das wissen wir seit 2017, weil schon 2017 der Herr Ott Jagd gemacht hat auf russische Dissidenten, auf einen Überläufer des FSB, des russischen Geheimdienstes, wo er ganz spezielle Daten bekommen hat, aus Reisedatenbanken, aus Passagierlisten und auch hier ein Mail geschickt hat mit diesen Informationen an den Doktor. Der Doktor war der Dr. Weiß, sagt die Staatsanwaltschaft. Und auch hier im Jahr 2017.
Herr Klenk, und jetzt möchte ich Sie kurz unterbrechen, weil wir nämlich gerade bei der Frage...
Wir müssen uns mal klar machen, was das bedeutet, das Wort Spionage, nämlich Lebensgefahr für konkrete Menschen.
Weil wir gerade bei der Frage waren, der Mitbeteiligung der ÖVP auch. Und Sie haben jetzt gesagt, also Frau Stenzel hat gesagt, das hat uns erst ein ausländischer Geheimdienst gesagt, dass es die gibt angeblich bei uns im BVT. Sie haben aber heute geschrieben, dass es sehr wohl intern schon die Warnungen davor gab, nämlich im Jahr 2016, dass da schon ein Beamter der Spionageabwehr von einer zunehmenden Aktivität des russischen Geheimdienstes gewarnt hat. Deshalb meine Frage, hätte Innenminister Wolfgang Sobotka da schon früher reagieren müssen?
Müssen wir kurz, das macht die ganze Geschichte so gruselig. Diese Warnung im Jahr 2016 hat ein Beamter mit einer Beamtin, durchaus hochrangige Beamte, geschrieben an ihren Abteilungsleiter, damit der das weiterleitet an den Minister. Der Abteilungsleiter, der im Jahr 2016 gewarnt wird, dass die Russen das Innenministerium infiltrieren, war der Martin Weiß, der zu diesem Zeitpunkt schon in Verhandlungen gestanden ist mit dem Herrn Masalek, um ein russischer Agent zu werden. So. Aber im Jahr 2018, am 2. Februar 2018, haben die gleichen Beamten noch einmal einen Warnruf geschrieben, diesmal an den BVT-Chef Griedling, der den Vorgesetzten Kickl hatte. Und wieder haben die gesagt, Moment mal, hier findet eine, ich zitiere, Desinformation statt, ein Angriff auf die EU, auf den Journalismus, auf Zing. Und drei Wochen später findet die BVT-Razzia statt. Und da möchte ich jetzt nur den Zirkelschluss noch ziehen können.
Die BVD-Razzia hat stattgefunden mit einem sogenannten Pamphlet, das alle schon kannten und das die Staatsanwaltschaft überprüft hat. Und da ist sie zu dem Ergebnis gekommen, in dem BVD steht nichts drinnen. Aber auf einmal sind drei Zeugen gekommen und haben gesagt, das, was da in dem Pamphlet steht, das können wir bezeugen. Und diese drei Zeugen sind zur WKStA gegangen, und zwar zur Chefin der WKStA, muss man auch einmal betonen, und haben gesagt, wir sagen das unter Verschluss aus, dass das ganz arg ist, was da passiert im BVD. Und diese drei Zeugen waren der Herr Weiß, waren die Ehefrau von Herrn Peterlik, dem späteren Zuträger des Herrn Ott, und ein Beamter, der die Handys geklaut hat von den drei ÖVP-Beamten. Die haben ausgesagt, die haben das befeuert. Und jetzt kommt sozusagen Herbert Kickl auf den Plan, hört das, es spielt ihm in die Karten, und jetzt müssen wir klären, hat er das gewusst? Hätte er das wissen müssen? Wollte er, dass das passiert? Was wir wissen ist, dass damals der FPÖ-Berater, der ehemalige Chef des BVD, der Gerd René Polly, sich mit dem Herrn Weiß sehr intensiv getroffen hat.
Herr Kickl, es sind jetzt schon viele Namen.
Ich möchte,
Namen,
aber nur um den Schluss
die BVT
machen,
die Frage
ist nicht nur informiert worden das Ausland, sondern auch desinformiert worden im Inland.
Und der Wahnsinn, der dann passiert ist, ist tatsächlich die Razzia im BVD. Okay, aber weil damit,
ich möchte nur Frau Schotterober auch noch in die Diskussion aufnehmen.
Nur, dass das klargestellt ist, weil irgendwie geredet worden ist, naja, Gott sei Dank haben wir ausländische Geheimdienste, die uns helfen bei der Terrorbekämpfung oder jetzt auch in diesem konkreten Fall. Man hat aber natürlich die Partnerschaft mit allen internationalen Geheimdienstorganisationen zerstört.
Dazu
wir waren abgeschnitten. Das ist der große Sündenfall des Herrn Kickl.
So. Und jetzt möchte ich Frau Czakharova mal ins Boot holen und Sie fragen. Sie sind intensiv mit internationaler Sicherheitspolitik beschäftigt und im Speziellen eben auch mit dem Fokus auf Russland und dem russischen Geheimdienst. Sehen Sie diese Einwirkung in die österreichische Innenpolitik jetzt an eine Partei gekoppelt? Oder ist das etwas, wofür durchaus mehrere Parteien, jetzt im konkreten Fall hier ÖVP und FPÖ, die Verantwortung tragen, weil beide das zugelassen haben, weil beide das aufkommen haben lassen im Ministerium?
Na, ich sehe die Sache eigentlich viel umfassender, viel systemischer in der Natur. Und es hat sehr wohl auch damit zu tun, dass das System, wie das eigentlich jetzt errichtet worden ist, man hat jetzt 2017, 2018, was weiß ich, für Jahre schon genannt. Also das ist schon etwas, was über Jahrzehnte so läuft und eigentlich nicht von einer bestimmten Partei nur oder von einer anderen bestimmten Partei, sondern insgesamt eigentlich auf ministerieller Ebene, auf Beamterebene, durch parteipolitische Posten, wie wir es wissen, auch wie es funktioniert. Also größtenteils der Ministerien, der Verwaltung werden auch parteipolitisch besetzt. Und das hat dazu geführt, dass dieses poröse System jetzt eben solche Phänomene, das ist jetzt nur ein Phänomen von vielen sicherheitspolitischen Phänomenen, die wir eigentlich zu besprechen haben, dass das jetzt zum Vorschein kommt. Und es ist bedauerlich, dass das von außen zustande kommt. Das heißt, dass ausländische Dienste eigentlich gemeinsam mit investigativen Journalisten darauf verweisen, weil es eben durchaus ein sicherheitspolitisches Problem darstellt. Nicht nur für uns als Gesellschaft, Politik und Institutionen, sondern auch nach außen für unsere europäischen Partner zunehmend ein sicherheitspolitisches Problem darstellt. Ja, natürlich haben gewisse Parteien in diesem Zeitraum die Verantwortung gehabt und waren unter anderem zuständig. Das kann man überhaupt nicht bestreiten, aber belügen wir uns nicht, dass es auch auf, sagen wir mal, der linken Seite auch ideologisch bestimmte Anknüpfungspunkte gibt mit dieser Ideologie, die jetzt nicht nur von Putin selbst ausgeht, sondern von diesem Putinismus als einer äußerst gefährlichen Ideologie und auch Vorgehensweise, wie man Einfluss systematisch und auch koordiniert ausüben kann. Nicht nur auf Österreich, apropos. Aber Österreich, und das ist die große Gefahr, die ich sehe, könnte zu einem Paradebeispiel eigentlich werden. Jetzt haben wir, Gott sei Dank, nur, letzter Satz, die Spionagegeschichte. Dadurch werden andere Probleme, sicherheitspolitische Probleme verdrückt vor der Wahl. Dass wir keine Sicherheitsstrategie aktuelle haben, dass wir auch über Havanna-Syndrom überhaupt nicht reden, die Anwendung von Mikrowellen Waffen eigentlich, wo auch ausgehend von Wien anscheinend das verübt worden ist. Also insofern, wenn wir uns jetzt in den nächsten Monaten auf ein Problem konzentrieren und die anderen wiederum...
Befürchten Sie, dass man die anderen zu sehr ausblendet?
Ja, ausblendet.
Sie wollten trotzdem hier noch anknüpfen, kurz in der Spionagesache.
Ja. Ich glaube, dass man da deutlich tiefer graben muss. Erstens hat das eine lange Geschichte. Ich habe das selbst immer wieder versucht zu verfolgen in den Geheimdienstausschüssen des Parlaments, im Nationalsicherheitsrat und so weiter. Da sind wir immer auf eines gestoßen, dass die westlichen Geheimdienste von der CIA bis zum Deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz Österreich, und das ist keine neue Entwicklung, für das Spionage-Hinterland von Wladimir Putin gehalten haben und Österreich gesehen haben als die Hintertür der russischen Geheimdienste rein in die Europäische Union. Das ist eine Geschichte, die geht zurück mindestens bis ins Jahr 2000. Und Sie haben da vollkommen recht, da hat es auch einige Halbblinde, ich glaube aus anderen Gründen, auch in der SPÖ gegeben. Die Hauptverantwortung trifft aber zwei halt schon oft genannte Parteien. Aber dann ist was anderes passiert und ich bin dafür, sich den Fallort wirklich genauer anzuschauen. Dann wird man nämlich drauf kommen, dass das nicht nur ein Fallort ist, sondern dass da viel, viel mehr passiert ist.
Und ich möchte dieses System jetzt auch im Detail anschauen. Also Sie haben es jetzt mehrfach schon angesprochen, einer der größten Rückschläge für die österreichische Sicherheit oder die Staatssicherheit war eben diese Razzia im BVT, also im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 2018. Österreich ist danach von der Zusammenarbeit mit anderen westlichen Geheimdiensten ausgeschlossen worden. Bis jetzt hat sich die Situation nicht gänzlich beruhigt. Sie haben jetzt gesagt, das war schon länger, aber das war schon ein markanter Einschnitt noch einmal in der Zusammenarbeit. Wie sich herausgestellt hat, war es rechtswidrig, das haben Sie auch schon angesprochen. Und jetzt verhärtet sich so ein wenig der Verdacht, dass Russland über Egisto Ott da ganz massiv auch die Strippen gezogen hat. Schreiben Sie. Können Sie vielleicht noch ein bisschen erklären, wo oder welche Hinweise darauf hindeuten, dass es hier diese Einflussnahme gegeben hat?
Naja, nehmen wir ein paar Dinge, die man auf Egisto Otts Handy gefunden hat. Man hat auf seinem Handy zum Beispiel gefunden ein Foto oder eine Videosequenz eigentlich, wo er die Novichok-Formel bekommt. Novichok ist das Nervengift, mit dem der Herr Nawalny umgebracht hätte werden sollen. Man hat ein ähnliches Dokument mit dem ähnlichen Sinn gefunden auf dem Handy vom Herrn Peterlik. Der Herr Peterlik ist der Generalsekretär im österreichischen Außenministerium gewesen. Also, wenn man so will, das, was Christian Pinacek im Justizministerium war oder Herr Goldgruber im Innenministerium, das war der Herr Peterlik im Außenministerium. Und dieser Herr Peterlik wollte im Außenministerium, der Karin Kneißl, wir erinnern uns an Putins Besuch bei ihrer Hochzeit, der ja nicht gekommen ist, weil er ihr bei der Hochzeit gratulieren will, sondern weil er Kontakte schmieden will. Dieser Herr Peterlik plante einen eigenen Geheimdienst im Außenministerium.
Jetzt sind Sie gemeinsam mit einen Herrn Ott. Schritt zu weit. Ich möchte über das Außenministerium gleich springen. Bleiben wir jetzt kurz bitte beim Innenministerium.
Damit wir nur mal wissen, welche Leute, was diese Leute auf ihren Handys haben. Und die haben sie das weiß man auch, weil sie es an den Herrn Masalek weitergeschickt haben. Diese Novichok-Formel. Was hat man noch gefunden auf dem Handy von Herrn Ott? Zum Beispiel eine Art Mindmap von ihm, wie man den Tiergartenmord in Berlin, da wurden Regimekritiker umgebracht, die Täter sind gefasst russische Regimekritiker und verurteilt worden, wie man diesen Tiergartenmord besser ausführen kann. Also der hat sich den Kopf zerbrochen, wie kann man das besser machen? Er sagt, das war eine Gedankenspielerei über seinen Anwalt und das war nur ein Blödsinn und so. Aber da sieht man, womit sich dieser Mann beschäftigt hat. So. Der Herr Weiß wiederum, der zweite Partner in mutmaßlichen Crime, formulieren wir es ein bisschen vorsichtig, das war jemand, der schon im Jahr 2015, also schon weit bevor das ruchbar geworden ist, begonnen hat mit dem Herrn Ott zum Beispiel über Wirecard Mitarbeiter zu spitzeln. Ja? So. Und im Jahr 2017, als man das Ganze merkt, und jetzt ist der systemische Bruch, und ich glaube, wir sollten über das Beamtendienstrecht einmal reden, wird so getan, es wäre ein Job beim Innenministerium, eine Art Erbpacht, die man halt nicht mehr loskriegt. Und da muss man wirklich alle Parteien packen und sagen, das kann so nicht sein.
Jetzt sind Sie wieder schon einen Schritt voraus, weil Sie jetzt sagen, da muss man, also was man jetzt quasi in Folge tun muss, um das trocken zu legen, ist nochmal ein anderes
konstruktive
Kapitel.
Teil dieser Diskussion.
Bleiben wir nur nochmal ganz kurz, damit wir die Leute auch mitnehmen bei der Frage, was ist da passiert. Frau Stenzel, und da möchte ich Sie jetzt fragen. Jetzt haben wir gehört, was diesem Herrn Ott vorgeworfen wird. Und Herr Hang hat schon angesprochen, Herr Kickl soll aber auf diesen Herrn Ott gesetzt haben und ihm auch für höheren...
Das ist der Skandal.
Für höheres
Also Beruf, das muss man erst einmal...
...geplant zu haben. Da stellt sich die Frage, stellt sich die FPÖ hier in den Dienst Russlands?
Also so kann man das natürlich in dieser Verallgemeinerung überhaupt nicht sagen. Und ich wäre auch sehr vorsichtig, hier die allein Schuld an dieser BVT und
Hauptschuld.
Mehr...
Einigen uns auf Hauptschuld.
Ja, das ist schon etwas besser.
Na gut.
auf Kickl zu projizieren. Ich möchte nur auf Folgendes noch hinweisen, weil hier erwähnt wurde, also er wollte mit Peterling und Kneißl als Außenministerin einen Auslandsgeheimdienst, einen Außenministeriumsgeheimdienst installieren. Und ich erinnere mich damals, dass ich in irgendeinem Chat auch geschrieben habe, eigentlich, was ist so schlecht dran, wenn ein Außenministerium über eine eigene...
Aber nicht, wenn man den Ott dort hineinsetzt.
Lassen Sie die Frau Schenster ausreden, dann können Sie gerne Kritik anbringen.
Struktur
aussprechen lassen.
Hat verfügt, die ihr die Weltlage, die Krisenlage erklärt. Denn es gibt einerseits also den BVT, nennen wir ihn immer noch so, und es gibt den Heeresnachrichtendienst. Es ist kein Vergehen, wenn ein Außenminister sagt, er möchte im Außenministerium eine Beratungsstelle haben. Da sollte ich, Peterling kommt aus einer Diplomatendynastie, tief schwarz, ja. Er war damals Generalsekretär im Außenministerium. Die Frau Kneißl war keine FPÖ-Mandatarin, sondern eine unabhängige und hat also dadurch diesen Job bekommen, was er auch nicht genützt hat natürlich. Und die wollten damals nicht einen neuen Geheimdienst installieren. Die wollten ein Instrument haben, wahrscheinlich schon auch in dem Bewusstsein, dass hier der eine gegen den anderen arbeitet, dass man manipulierbar ist und so weiter. Das eine. Also ein neuer Geheimdienst mit Ott sollte nicht geschaffen werden. Den Ott, ob Sie den richtig eingeschätzt haben oder nicht, den haben viele andere auch nicht richtig eingeschätzt.
2017 war er schon Russland-Spion.
Aber noch einmal, das war also nicht die Intention damals.
Naja, der Ott hat, also meines Wissens. Ott hat eine
Herr Pilz hat sich vorhin noch gemeldet.
Ott hätte Abteilungsleiter werden sollen.
Sie ist jetzt abgemeldet.
Ich möchte Ihnen einmal was zum
putinschen Geheimdienst. Aber sie war es vorher sicher nicht.
Frau Schenzel,
und
Herr
da
Pilz
muss man vorsichtig sein. Und der Knicks, ich meine, wie die Hochzeit von ihr war, die eh schon mittlerweile, ist das natürlich
in die Schlagzeilen gekommen. Das ist
zu einseitig.
Frau Schenzel, Herr Pilz ist am Wort und dann Herr Klenk.
Aber ich will Sie nicht abholen.
Ich glaube, Ihre Frage hat ja gelautet, Sturm auf den Verfassungsschutz, die Hausdurchsuchung, was ist da eigentlich passiert, welche Folgen hatte das? Und dazu gehört ein Dokument, das in dieser Form nicht bekannt ist und das von Egisto Ott kommt. Die Geschichte war folgende. Der britische Geheimdienst MI5 weist das BVD darauf hin, passt auf, da ist was, schaut euch den Ott genau an, da gibt es Hinweise. Ja. Dann wird bei ihm nachgeschaut. Und dann findet man, und da gibt es einige Dokumente, vom MI5 Security Service.
Wenn Sie es gut sind, kannst du die Kamera
einfangen. Ja, vom MI5 Security Service, Neptun 3 Metro, das ist ein Bericht über islamistischen Terrorismus, Einreisebewegungen quer durch Europa, Großbritannien, Syrien. Das Spannende dabei ist Folgendes, und ich kürze das jetzt extrem ab. Wie diese von einem freiheitlichen Polizeioffizier geführten Drogenpolizisten, das waren keine normalen Ermittler, das BVD gestürmt haben, haben sie in Plastiksäcken Datenträger abtransportiert. Einer dieser Datenträger war einer der sensibelsten Datenträger, den es im internationalen Geheimdienstverbund gibt, nämlich die Neptun-Datenbank, die Neptun-Installierungsdisk und viele, viele Daten aus Neptun. Neptun ist das Kommunikationssystem zwischen den Geheimdiensten im sogenannten Berner Club. Da sind hauptsächlich bilaterale Nachrichten. Da meldet zum Beispiel die CIA an Österreich, pass auf, da ist jetzt etwas ganz Heikles im Gang. Manchmal meldet auch Österreich woanders hin. Das sind Meldungen vom MI5 aus London nach Wien. Wenn hier Metro steht, Sie brauchen sich nur anschauen dazu das BVD-interne Manual, wo drin steht, was sind das für Nachrichten.
Das bittet übrigens der BVD-Chef ausdrücklich darum, dass man dieses Manual nicht erwähnt und zeigt Sicherheitsgründe.
Ja, er kann bitten, was er will, aber ich bin da der Aufklärung verpflichtet.
Nein, das
und ich werde über diese Vorgänge auch reden. Und jetzt stehen die Beamten drin, nehmen Datenträger mit und nehmen mit die komplette Neptun-Datenbank. Und wissen Sie, was das Beängstigende dabei ist? Dass man draufgekommen ist anhand dieser Hausdurchsuchung, dass Beamte im Verfassungsschutz die Neptun-Datenbank gerade auf private Datenträger überspielt haben. Das ist bis heute das nicht ist aufgeklärt.
Jetzt, das ist jetzt eine Faktum, das, wo Sie selbst sagen, dass eigentlich nicht publik werden hätte sollen.
Was darf man publik machen? Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ein Backup gemacht in einem Hochsicherheitsraum. Und in diesem Hochsicherheitsraum, der dreifach gesichert war, konnte die WKStA, muss ich mal sagen, das war die Justiz, bitte, da war auch ein Richter, der es genehmigt hat. Man soll die Justiz da nicht aus der Verantwortung lassen, finde ich. Die WKStA hat das gemacht. Die sind da hineingegangen, haben sich diese Backup-Files geholt. Und der Chef des BVD, der Herr Gredling, das kann man in seinem Buch nachlesen, ist sozusagen auf Knien an die Justiz gegangen, hat gesagt, bitte gebt uns diese Daten zurück. Das sind internationale Daten. Wenn die in den Akt geleckt werden, in den Ermittlungsakt, dann kann da jeder Einsicht nehmen, der beschuldigt ist. Dann kann der Herr Weiß, der Herr Oth, wer auch immer, eine Kopie ziehen und zum Beispiel
nur uns Florian, geben. Die Geschichte stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Darf ich es kurz erzählen?
Ja, sie ist nur sachlich falsch.
Okay, also den Schriftverkehr gibt es, den kenne ich, diesen Schriftverkehr, wo er war und so. Das, was man bei Oth gefunden hat, sind genau dieses File mit sehr, sehr detailreichen Angaben, wie Geheimdienste miteinander kommunizieren. Wo uns sozusagen der Verfassungsschutz bittet, diese Angaben nicht zu publizieren, weil sie sagen, auch keinen Public Value haben, was da genau drinsteht, sondern dass es das gibt, das können wir sagen, aber wir sollen nicht sagen, wie genau die kommunizieren.
Sie werden das detailliert publizieren aus einem völlig anderen Grund, weil diese Darstellung überhaupt nicht stimmt. Es ist was völlig anderes passiert. Auf einem Datenträger hat man gefunden zwei Dateien, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
Zweitens müssen wir jetzt in eine kurze Weiberpause gehen. Wir werden es danach noch mal kurz aufklären, aber sehr knapp. Wir sind gleich wieder für Sie zurück. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um die Spionageaffäre geht und die Frage, wurden Daten an russische Geheimdienste verraten, weitergegeben und mit welcher Intention ist das passiert und welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen? Und ich möchte jetzt, Frau Chakarova, zu Ihnen kommen und noch einmal fragen. Herr Pilz hat vorher jetzt erklärt, welche und wie viele geheime Informationen hier gesammelt und offensichtlich weitergegeben wurden. Welches Interesse steckt dahinter? Welche Intention steckt dahinter, hier den Verfassungsschutz schwächen zu wollen und hier einwirken zu wollen?
Es geht nicht unbedingt um eine Schwächung, es geht mehr um eine Unterwanderung. Es geht um darum, wie man sich einen leichten Zugang zu wichtigen Informationen verschafft. Und leider muss man jetzt festhalten, ist Österreich nicht nur eine Zielscheibe für die russische Unterwanderung, sondern auch ein Platzdamm, erfolgreicher Platzdamm, wo man eben über Jahre und wie ich gesagt, wahrscheinlich über Jahrzehnte das getan hat, dass es dazu geführt hat, eben das grundlegende Vertrauen von Nachrichtendiensten, und ich meine europäische, also jetzt lassen wir die Amerikaner zur Seite, konzentrieren wir uns auf unsere europäischen Partner, dass dieses Vertrauen schon längst nicht mehr gegeben war und dass schon längst Informationen Österreich enthalten wurden, mit Ausnahme natürlich von Informationen, wenn es um potenzielle Terroranschläge geht. Da hat man natürlich diese Information weitergegeben. Und dieses poröse System, diese Kompromittiertheit und auch die fehlende Glaubwürdigkeit nach außen, das ist ein Ergebnis von dieser russischen Unterwanderung, die ich hervorgehoben habe.
Ich wollte noch einmal dahingehend zusammenfassen, dass diese gesamte Cause für mich im Kern der Skandal schlechthin ist, weil Oth in dieser neuen Struktur vorgesehen war. Da gibt es für mich jetzt nur mehr zwei offene Fragen. Wusste Kickl davon? Hat das mit Absicht gemacht? Dann ist es ein Riesenskandal. Wusste er nicht davon, dann ist auch ein Riesenskandal, weil das natürlich unter seiner Verantwortung passiert ist. Und Frau Stenzel, was ich Ihnen nicht ersparen kann, den Vorwurf, und ich möchte ein bisschen auf die Metaebene kommen. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen sehr intensiv mit der FPÖ auseinandergesetzt und ich sehe einfach zwei Dinge. Ich sehe dieses Rechtsextreme. Ich war zum Beispiel 2016 bei einem Treffen Rechtsextreme in Linz, hat dort das Redner gesprochen, war noch nicht in Regierungsverantwortung. Ich sehe Inserate in rechtsextremen Medien, da könnte ich jetzt einige aufzählen, mit Regierungsgeldern übrigens, das werden wir im Ausschuss noch entsprechend aufzeigen. Und ich sehe gleichzeitig dieses Pro-Russische. Es hat viele Russlandfreunde gegeben in Österreich, nur seit dem Ukraine-Krieg ist es anders. Nur die FPÖ hat ein Riesenproblem. Beginnen vom Freundschaftsvertrag herauf bis in die Jetztzeit. Noch vor wenigen Monaten hat Herr Kasecker einen Antrag eingebracht im Parlament, wo sich die FPÖ gegen die Sanktionen ausspricht. Und das müssen wir den Leuten sagen. Und da bin ich schon binnen, was Sie vorhin gesagt haben, das wird auch den Höhenflug vom Herrn Kickl beenden. Weil man nicht vorstellen kann, dass jemand nur ansatzweise den Herrn Kickl vertraut.
Ich finde es alles sehr schön, was Sie sagen. Ich möchte nur daran erinnern, dass der Sebastian Kurz bei seinem Prozess, der vor kurzem mit einem nicht rechtskräftigen Schuldgefruch zu Ende gegangen ist, gesagt hat, wir waren eine russlandfreundliche Regierung.
Waren?
Wir waren. Und ich glaube, man muss schon erinnern, und ich höre ja Ihre Worte, ich hoffe wirklich, dass die jetzt in Stein gemeißelt werden, weil man darf ja nicht vergessen, wer den Herbert Kickl ins Innenministerium befördert hat. Und man darf nicht vergessen, wer damals die BVD-Razzia ganz offiziell bei Presseaussendung gut geheißen hat, nämlich der Karl Nehammer.
Darf ich dazu was sagen?
Nein,
ganz kurz.
Naja, wenn ich angesprochen wäre. Ich will sagen, ich hoffe, dass das eine Warnung ist, zu sehen, dass Freundschaftsverträge mit einer Putin-Partei nach dem Einmarsch in der Krim, nach dem Beginn des Krieges in der Ostukraine, dass Reisediplomatie vom Herrn Jenewein, vom Herrn Detlef Wimmer aus Oberösterreich, der Vizebürgermeister, Reisediplomatie von Wilimski, ständige Treffen mit Putin-Statthaltern, Treffen bei Kadyrov, wir erinnern uns, der Herr Hübner.
Zählen wir es nicht so alles aus? Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Wichtig, ja, aber der Punkt ist angekommen.
Dass das nachhaltig passiert. Das ist nicht ein Besuch, sondern das ist eine Policy. Ja. So. Und da ist die BVD-Affäre sozusagen die Krönung drauf, wo man sich die Frage stellen muss, und das ist tatsächlich, ich muss dem Herrn Hanger recht geben, hat geben wir uns recht, ist lustig, wirklich die Frage, hat der Kickl gewusst, wes Geisteskind der Ott ist? Und seit 2017 hat man das gewusst. Der Gredling hat das gewusst. Und der Gredling wurde entfernt. Das muss man schon einmal kurz zum Punkt bringen. Der Gredling ist suspendiert worden.
Kurze Replik. Hier wird also ich würde erstens einmal, gewusst, warum hat Herbert Kickl nicht reagiert?
Mir geht das wirklich zu kurz, ja? Dass man, fassen Sie das mal, dass man also festmacht, BVT zerschlagen worden, das ist Schuld Kickl.
Ganz klar.
Halte ich für eine verkürzte Interpretation und ich nehme an, Kickl wird dazu Stellung nehmen in diesem Urausschuss und wird das klarstellen können. Ich glaube auch, er wird es können.
Nein, das glaube ich nicht.
Was daher, ja, Sie wollen nicht, dass er es kann.
Nein, lassen wir die Fakten sprechen.
Aus sehr erkennbaren Gründen der innenpolitischen Ausgangslage. Schauen Sie, Sie wollen die Pole Position haben im Wahlkampf. Und das eignet sich jetzt wunderbar. Sie sind hervorragend präpariert, hervorragend vorbereitet, hervorragend gecoacht. Sie bauen einen Popanz auf, Sicherheitsrisiko Kickl, Sicherheitsrisiko FPÖ. Nur, dass man
das
hier
ich nicht an
2-3% irgendwelche Stimmen noch kriegt,
Frau
damit man aus dem ÖVP-Team
herauskommt. Ich unterbreche Sie jetzt so beide, weil Ihre Parteien sind beide im Wahlkampf.
Dass jeder unpolitische Konsument einer Fernsehshow das mitkriegt.
Ihre Parteien jetzt sind beide im Wahlkampf.
Jetzt fehlt nur mehr Freibier.
Ich würde jetzt gern von Frau Czakarowa noch beantwortet wissen, ist das waren wir zu Russland freundlich? Ist das jetzt eine Wahlkampfgeschichte oder ist das jetzt ein Thema, das wir uns genau anschauen müssen?
Als ich von russischer Unterwanderung geredet habe, meinte ich eben nicht einfach nur schlicht russlandsfreundlich. Das bedeutet eben eine Verflechtung wirtschaftspolitischer Natur, sicherheitspolitischer Natur und parteipolitischer Natur.
Aber
das bedeutet auch, dass wir alle, also nach Ihnen, also Bürger, Bürgerinnen, Institutionen und auch das Gesamtgefüge, das Staatsgefüge eigentlich mit den Konsequenzen dieser langwierigen Unterwanderung zu tun haben, aber das bedeutet auch, dass es Konsequenzen nach außen, dass es auch Auswirkungen nach außen haben wird.
Dann sagen Sie vielleicht kurz noch, welche Konsequenzen heißt für uns nach innen? Ja, vielleicht mal zunächst
folgende Beispiele. Das wollte ich eben jetzt ganz kurz anführen. Wenn es von wirtschaftspolitischen Verflechtungen handelt, da sehen wir ganz genau, dass es jetzt nicht die Schuld nur bei einer bestimmten Partei geht, sondern, wie ich es schon zu Beginn gesagt habe, dass das relativ großflächig, dass sich das relativ großflächig erstreckt. Tatsache ist, dass 2018, wenn ich mich nicht irre, auch Staatsvertrag über Gaslieferungen abgeschlossen wurde, wo wir nicht mal eine Einsicht bekommen und nicht mal wissen. Und wie wir jetzt mal gerade diese Diskussion führen, haben wir bereits über die letzten Monate eigentlich fast 100%igen Anteil vom russischen Gas im Energiemix. Tatsache ist auch, dass die passiven Direktinvestitionen fürs gesamte Jahr 2023 ganz deutlich darauf verweisen, dass Russland den Platz Nummer 2 hat in Österreich. Mitten einer
großflächigen Kriegsführung. Also Sie sagen, die wirtschaftliche Verflechtung ist immer noch zu groß.
Tatsache ist auch, ja, ganz kurz, dass sicherheitspolitisch durchaus auch damit zu tun hat, weil wir jetzt eben zum Beispiel keinen Entwurf einer neuen Sicherheitsstrategie haben, weil sich die Koalitionsregierung auch nicht auf die Energiediversifizierung einigen. Das kann. Auch ein bisschen, und auch das natürlich mit dem Thema Russlands Gas zu tun hat.
Zu weit, das Thema ist sehr breit, aber wir müssen wieder ein bisschen zurückholen.
Wir hatten im Grunde in den letzten 20 Jahren zwei Putin-Parteien in Österreich. Eine politische Putin-Partei, das war immer die Freiheitliche Partei. Also würde Herbert Kickl jetzt die FPÖ kritisieren, würde er wahrscheinlich sagen, das, was sie mit Putin gemacht haben, ist Vaterlandsverrat. Das ist nicht meine Diktion, aber so würden sie wahrscheinlich darüber reden. Und eine Putin-Wirtschaftspartei. Es gibt da einen ganz entscheidenden Vorfall und das hat ausschließlich mit der ÖVP zu tun. Die OMV als wirklich erfolgreiches österreichisches Unternehmen hatte eine Nordorientierung in Richtung norwegische Felder und das hat ganz hervorragend funktioniert. Leute wie Sigi Wolf, aber auch führende Politiker der ÖVP haben die Achse der OMV bewusst in Richtung Osten und Putin gedreht. Und wir stehen heute, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, mit einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von Putin da, die es sonst nirgends gibt. Wissen Sie, dass Russland, dass Österreich das einzige Land ist, in dem es mehr russische als amerikanische Direktinvestitionen gibt. Also, das gibt es sonst nirgends.
Platz Nummer 2 für Sie.
Aber es ist, nein, wir sind beim anderen Thema, das aber natürlich reinspielt, weil Sie sagen, auch das ist ein Ergebnis einer Unterwanderung.
Wir sollten uns ein Gesamtbild verschaffen.
Das sehen Sie als Teil der russischen Einflussnahme auf unser Land. Ich möchte trotzdem jetzt nochmal auf das Kernthema der Spionage zurückkommen und jetzt auf die Frage, wie kann man das verhindern? Wir haben, glaube ich, die Problematik jetzt breit aufgefächert skizziert. Der Fall Ott hat natürlich jetzt für Aufsehen gesorgt. Wie gesagt, heute Nationaler Sicherheitsrat hat getagt und politische Forderungen sind im Vorfeld schon formuliert worden von Justizministerin Alma Sadic, die gesagt hat, sie möchte den Spionageparagraf verschärfen, das heißt enger fassen, was verboten ist an Spionagetätigkeiten als bisher. Und die ÖVP will darüber hinaus auch das Abhören von Telefonie über Messenger-Dienste ermöglichen. Das hat Gerhard Kahner, Innenminister, heute auch vor dem Sicherheitsrat nochmal angesprochen.
Eine lückenlose Aufklärung, und das ist auch Teil der notwendigen Beratungen, ist aber nur auch dann möglich, wenn auch die Polizei als Ermittlungsbehörde im Auftrag der Staatsanwaltschaft auch die entsprechenden neuen und zeitgemäßen Möglichkeiten bekommt, die eben notwendig sind, um auch erfolgreich, restlos ermitteln und aufklären zu können. Da geht es darum, dass beispielsweise die sogenannte Internettelefonie, also Telefonie, die über sogenannte Messenger-Dienste, WhatsApp oder Telegram basiert, nicht überwacht werden kann.
Herr Pilz, was spricht gegen diese Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten?
Man kann nicht beides gleichzeitig machen. Man kann nicht einerseits sagen, es soll verboten werden, dass, wenn es die ÖVP betrifft, überhaupt Chats veröffentlicht werden. Und gleichzeitig, wenn es nicht die ÖVP betrifft, soll man überhaupt alles überwachen. Zweitens, es gibt ein reales Problem, das sich das Parlament sehr genau ansehen muss. Und das hat der Innenminister schon teilweise richtig angesprochen. Wissen Sie, von den islamistischen Extremismusfällen der letzten 2 bis 3 Jahre
haben wir Telefonprotokolle nicht bekommen aufgrund österreichischer Ermittlungen, sondern von amerikanischen Partnerdiensten.
Das heißt, Sie würden sich wünschen, dass wir auch tiefer reinschauen können?
Wir müssen in den gefährlichsten Bereichen, also wirklich gefährlichster Terrorismus, wir müssen das sehr einschränken. Wir müssen dort schauen, dass es sehr streng kontrollierte neue Ermittlungsmöglichkeiten gibt, damit wir Terroristen zeitnah und rechtzeitig überwachen können. Nur vergessen Sie eines nicht dabei. Der letzte große Terroranschlag in Wien hätte verhindert werden können mit dem, was die Polizei Monate vorher bereits wusste. Das war eine politische Fehlentscheidung auf Druck der CIA und von Mossad, die sogenannte Operation Luxor durchzuführen und alle Kräfte von den wirklich gefährlichen bewaffneten Terroristen abzuziehen.
Also ich verstehe den Herrn Innenminister, wenn er sagt, er will bessere Instrumente haben, um, weil natürlich auch der Druck da ist, Ermittlungen gut zu führen, mit Qualität zu führen, Ergebnisse zu bringen, gut zu kooperieren mit internationalen Diensten. Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, wir wollen ja nicht den Überwachungsstaat. Und ich finde, da das richtige Mittelmaß zu finden, richterliche Kontrolle, gutes Aufsichtsregime, das ist die spannende politische Frage. Stärkere Ermittlungsmethoden ja, aber nein zum Überwachungsstaat. Und dieses Mittelmaß zu finden, glaube ich, ist die Herausforderung.
Also ich verstehe auch, dass man die Telefone überwachen will. Aber wenn ich mir durchlese, mit welcher Leichtigkeit der Herr Ott die Datenbanken in Österreich abzapfen hat können, mit welcher Leichtigkeit er mit einer Dienstkokarde, obwohl er gerade aus dem Häfen gekommen ist, Zugang gekriegt hat, dann muss ich sagen, zuerst die Polizeidatenbanken, die auch, er hat zum Beispiel auch herausgekriegt, welche Telefonnummern wo angerufen wurden. Also er konnte jahrelang völlig ungehindert sich durch die Polizeidatenbanken fressen. Zuerst einmal die Sicherheit herstellen. Und wann war die Spitzler-Affäre? 99, 2000, als wir das erste Mal über diesen Zugriff ins EKIS-System, damals durch die FPÖ, diskutiert haben. Und man hat versprochen, das kann nicht passieren. Und es passiert. Und ich finde, solange diese Sicherheit nicht gegeben ist, finde ich es eigentlich ziemlich keck zu sagen, man will noch zusätzliche Überwachungen haben.
Vielleicht einen ergänzenden Satz.
Es muss das eine mit dem anderen gehen.
Ja? Einen ergänzenden Satz, weil ich stimme da vollkommen zu. Jetzt müsste die Republik und müssten die verantwortlichen Ministerien und das Parlament zeigen, dass sie zuerst einmal alles aufklären. Wenn sie durch vollständige Aufklärung zeigen, dass wirklich konsequent kontrolliert wird, dann kann man über zusätzliche Maßnahmen reden und nicht umgekehrt.
Und darf ich nur ganz kurz sagen, das ist genau das, was ich bezweifle vor der Wahl im September, ja, dass es passiert ist. Und leider werden wir wiederum in diese Situation geraten, dass wir 1 bis 2 Jahre dann verlieren, bis sich dann die neue Koalitionsregierung zusammensetzen lässt und bis wieder Schlüsselposten neu besetzt werden. Und da haben wir eben die Problematik und wir dürfen es eigentlich relativ ehrlich, ja klar, sagen. Ehemalige Politiker haben zum Beispiel in russischen Vorständen von staatlichen großen Energiekonzernen nichts zu suchen. Und zweiter Punkt ist parteipolitische Besetzung von Schlüsselposten in diesen wichtigen Ministerien, wird uns auch zu nichts führen. Auch da muss man sich eigentlich nach der Wahl was überlegen, dass da auch diese aus meiner Sicht sehr wichtige Positionen im Innenministerium, im Verteidigungsministerium auch noch, dass sie noch anreizbarer sind für Menschen, die nicht unbedingt ein Parteiticket haben, aber eigentlich die Kompetenzen haben. Wir brauchen
Kompetenzen. Ich möchte jetzt ganz kurz noch einmal zurückkommen auf die Schlüsselfigur Ott, weil hier ja auch immer die Frage ist, warum hat es nicht früher Konsequenzen gegeben, nachdem das schon so lange bekannt war? Und Herr Pilz, da möchte ich Sie fragen. Sie kannten Herrn Gisto Ott, Anna Thalhammer, Chefredakteurin des Profil, hat Sie als gute Bekannte beschrieben. Ich weiß nicht, inwieweit Sie dem zustimmen würden oder nicht.
Das ist ein ziemlicher Unsinn.
Ist ein ziemlicher Unsinn, sagen Sie. Aber würden Sie selbst aus heutiger Sicht sagen, dass man ihn unterschätzt hat, dass Sie vielleicht auch sich verschätzt haben in dem, was er getan hat, was seine Intention war und für wen er gearbeitet hat?
Wenn Sie es ganz persönlich fassen, dann würde ich heute sagen, ja, dass er Menschen wie den Christo Grosev ans Messer liefert, ans russische Messer liefert. Das habe ich persönlich nicht für möglich gehalten und das hat mich wirklich schockiert und entsetzt. Ich habe gar kein besonderes persönliches Verhältnis gehabt. Ich habe ihn ganz wenig bei meiner, ganz selten bei meinen Recherchen getroffen, weil ich mich für den Inhalt, für die BMI-Chats eines Handys interessiert habe. Das haben wir dann auch ausführlich zur Freude der ÖVP auf Zack Zack publiziert. Das ist eine völlig andere Sache.
Wie das gegangen ist, könnte man auch diskutieren, gell?
Das können wir jederzeit diskutieren und das ist auch nicht wichtig, mehr in dieser Sendung, solche journalistische
aber so,
Arbeit
aber wertzuschätzen. Aber so wichtig ist mir eigentlich nicht.
Aber ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und unsere Aufgabe ist es jetzt. Und da haben der Falter und wir und der Standard unterschiedliche, aber im Grund gleiche Aufgaben. Wir müssen jetzt nachschauen und ich glaube, da ist noch vieles nachzuschauen über Ott hinaus, was da eigentlich noch alles passiert ist. Und ich bin davon überzeugt, wir werden da einiges publizieren und wahrscheinlich werdet ihr auch einiges publizieren. Das ist erst der Beginn einer großen BVD-Affäre, die viel, viel breiter ist als der Fall Egisto Ott.
Darf ich dazu was sagen? Das ist der Schlusswort leider nicht mehr, weil wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Es würde aber nicht die letzte Diskussion gewesen sein, die wir zu diesem Thema führen, weil hier gab es viel Nicken, als es geheißen hat, da wird noch mehr auf uns zukommen. Ich bedanke mich für die heutige Diskussion. Nicht nur Sie werden es weiter verfolgen, auch wir auf Puls 24 und Puls 4 werden es weiter verfolgen und Sie am Laufenden halten, was es in dieser Causa zu berichten gibt. Wenn Sie die Sendung nochmal von Beginn an schauen wollen, geht das auf unserem Superstreamer Join. Jetzt wünsche ich noch einen schönen Abend.